Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute am 29. Jänner 2013 im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch in der Reihe Wissen fürs Leben. Es ist dies heute bereits die 35. Veranstaltung in dieser Reihe. Gestartet haben wir im Herbst 2010 mit dem Thema »Wenn Stress krank macht«. Seither haben wir dieses Thema Stress und Belastungen immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, denn ein Anliegen der Reihe Wissen fürs Leben ist es, Belastungen, die uns das Leben schwer machen, zu erkennen und zu benennen, weil wir meinen, dass dadurch auch die Voraussetzung gegeben ist, diese Belastungen verändern zu können. Stress, das wissen Sie, ist ein häufig gebrauchtes Wort in der Alltagssprache, oft auch ein falsch verwendetes Wort der Umgangssprache. Man sagt ja schnell einmal, Mensch, habe ich einen Stress oder bin ich heute gestresst? Heute im Zug habe ich ein ganz neues Wort zum ersten Mal von Jugendlichen gehört, anstressen. Da hat ein türkischer Junge gesagt, wenn einer meinen kleinen Bruder anstresst, dann wird es ganz übel. Und also das waren Schüler von der HTL und die haben eigentlich ganz viel über Stress gesprochen, aber seltsamerweise nicht über Schulstress, sondern über Freizeitstress. Also einer hat gesagt, wenn ich Schlittschuhlaufen gehe, dann gehe ich nicht wegen dem Eis, sondern um Stress zu machen. Und beim Aussteigen hat einer gesagt, also komm mal und nimm die Schultasche, hat er gesagt, mach keinen Stress. Also eben, Stress wird ganz häufig gehört. Aber die Frage ist, was ist eigentlich Stress? Was löst in unserem Körper, in unserem Gehirn die Stressreaktion aus? Stresst jede und jeden dasselbe oder gibt es große individuelle Unterschiede nach dem Motto, was dem Schmied gut tut, bringt den Schneider um? Machen andere Stress oder machen wir ihn eigentlich, so wie wir unsere Gefühle auch selber machen? Was geschieht in unserem Körper, in unserem Gehirn, wenn wir Stress haben? Gibt es eine optimale Reaktion auf Stress? Gibt es vielleicht sogar einen gesunden Stress? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere heutige Referentin, Universitätsprofessorin Dr. Ulrike Ehlert seit vielen Jahren in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Ulrike Ehlert lehrt und forscht am Institut, am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Sie ist dort Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie. Sie ist zudem am Zentrum für Neurowissenschaften der Universität und der ETH Zürich, Leiterin der Arbeitsgruppe für Verhaltensneurobiologie und sie hat auch andere leitende Funktionen noch an der Uni. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Verhaltensmedizin, der Psychobiologie und der stressabhängigen Erkrankungen. Ulrike Ehlert hält gerne Vorlesungen. Sie hat viele Forschungsideen und freut sich, wenn sie andere damit begeistern kann. Zuhören, fordern und fördern ist ihr Motto im Umgang mit Studierenden. Zudem arbeitet sie auch gerne mit Patientinnen und Patienten. Das gibt ihr die notwendige Bodenhaftung für die Sinnhaftigkeit der Forschungen. Neben dem anstrengenden Universitätsalltag, auch das muss man bei einer Frau speziell erwähnen, hat sie auch versucht, ihren beiden Kindern gerecht zu werden, die heute natürlich auch erwachsen sind. In ihrem Vortrag geht es jetzt um psychobiologische Schutz- und Risikofaktoren bei stressbedingten Erkrankungen. Liebe Frau Ehlert, ich freue mich sehr, dass Sie in Ihrem dichten Terminkalender diesen Abend für uns reserviert haben und dass Sie zu uns nach Feldkirch gekommen sind. Ganz herzlich willkommen.
So, ich darf Sie alle, ist okay mit dem Mikrofon, gut. darf Sie ganz herzlich begrüßen, darf mich bei Ihnen, Herr Köp, nochmal für die Einladung bedanken. Wie Sie das schon gesagt haben, ich gehöre nicht zu den Forschern, die nur im Labor sitzen und nur mit den Doktoranden arbeiten, sondern ich freue mich immer wieder, und das sehe ich nämlich auch ein Teil des Auftrags unserer Arbeit, dass wir Wissen an die Allgemeinheit weitergeben, dass wir ein bisschen berichten, was wir machen, und ich hoffe für Sie heute Abend auch, dass es interessant ist, was ich Ihnen vorzustellen habe. Wir können das hinterher auch nochmal diskutieren. Sie können mir gerne Fragen stellen, aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, Ihnen eine Reihe von Dingen aus unserer Forschung vorstellen zu können, mit der Idee, dass Sie heute nach Hause gehen und dann das Gefühl haben, ja, ich kann vielleicht wirklich mit meinem Stress umgehen, und das ist überhaupt nicht irgendetwas, was nicht machbar ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange jetzt mal an. Wenn wir den Titel der Präsentation uns nochmal anschauen, da ist er nämlich, jetzt habe ich das umgestellt und dachte mir, ich mache mir das Leben leichter, aber das soll nicht so sein. Jetzt haben wir es alle in groß. Sich den Titel anschauen, dann geht es da um die Psychobiologie, um die Schutz- und die Risikofaktoren. Psychobiologie heißt, dass ich gelernte Psychologin bin, aber aufgrund meiner Arbeit in Deutschland an einem Institut, an dem sehr viel Hormonforschung gemacht worden ist, dann versucht habe, bestimmte Krankheiten mit den Stresshormonen, zum Teil auch mit den Sexualhormonen in Verbindung zu bringen und zu schauen, welche Aufklärung gibt es denn, wenn ich Hormone messe, über das, was die Menschen tatsächlich empfinden. Wenn Sie sich hier Echina Forza anschauen, ich weiß nicht, ob es das in Österreich in der gleichen Präsentation gibt, es in die Echinacea-Tropfen, und wahrscheinlich nicht nur in der Schweiz, sondern auch bei Ihnen schwappt jetzt so die Grippewelle über Österreich hinweg. Und was macht man? Man versucht sich zu stärken, indem man beispielsweise Echinacea-Tropfen nimmt. Also, wenn es um unseren Körper geht, haben wir oft eine Idee, wir nehmen irgendwelche Tropfen, wir nehmen was ein, und dann hoffen wir, dass es uns damit besser geht oder dass wir uns vor körperlichen Anfälligkeiten schützen wollen. So, und das Gleiche würden wir ja am liebsten gerne auch mit unserer seelischen Verfassung machen. Und da habe ich jetzt ein Zitat für Sie. Es war ein Schlaglicht aus der Neuen Zürcher Zeitung, und das lese ich Ihnen jetzt mal vor. Es geht um den Zeichner und Kinderbuchautor Tommy Ungerer, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch kennen, der in Irland und in Straßburg lebt und die Gefahren im Leben für einen wichtigen Teil des Lebens hält. Schon mal ganz interessant. Wenn mein Leben gefährlich ist, dann ist das vielleicht interessant und ist gar nicht so ein Problem. In Notlagen müsse der Mensch nicht nur hoffen, sondern die Situation selbst in die Hand nehmen, sagt Ungerer, der am Montag 80 Jahre alt wurde. Als ich an Krebs erkrankt war, habe ich gesagt, Tod mit Humor. Also er selbst war an Krebs erkrankt. Wissen Sie, wie langweilig das Leben wäre ohne Unfälle, Krankheiten, Herausforderungen, ohne Tod? Mein Gott. Er habe früh gelernt, vor Gefahren nicht wegzulaufen. Als Kind im Krieg war ich umringt von Erwachsenen, die hatten viel mehr Angst als ich. Angst müsse als Abenteuer gesehen werden. Ich habe dieses Zitat ausgewählt, weil ich denke, dass viel von unserem Stress etwas damit zu tun hat, was wir uns im Kopf selber über eine Situation denken und welche Gefühle daraus entstehen. Und genau darauf möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Es gibt eine ganze Reihe von stressabhängigen Erkrankungen, auf die ich auch noch mal eingehen werde. Aber ich möchte in diesem Vortrag auf den Schutz vor diesen stressabhängigen Erkrankungen fokussieren. Und ein so ein Zauberwort, das wird irgendwann genauso bekannt wie Stress, ist die Resilienz. Resilienz, Sie sehen, ich habe eine Literaturangabe von 2010. Resilienz ist so ein Modekonzept in der Zwischenzeit in der Forschung. Resilienz ist der erfolgreiche Umgang mit belastenden Situationen. Also es geht ganz klar nicht darum, was passiert, wenn man Stress hat und krank wird, sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich dann stressbedingte negative Folgen vermeiden. Das heißt, ich kann erfolgreich mit Misserfolgen, mit Unglücken, mit Notsituationen, mit traumatischen Erfahrungen und mit Risikosituationen umgehen. Wenn Sie sich die Bilder hier oben anschauen, das sind Einsatzkräfte von 9/11 in New York, Rega, Schweizer Soldaten, klar, ich komme jetzt aus der Schweiz, alles Gruppen, die allein durch ihre Berufstätigkeit ein enormes hohes Risiko haben, dass sie, und jetzt müsste man, glaube ich, nochmal zurückgehen, nicht mich zeigen, sondern danke, dass sie ein Trauma erleben. Und das ist für den folgenden von Teil der Ausführungen ganz wichtig, dass sie verstehen, was ein Trauma ist. Denn der Nachfolger vom Stress im Alltagssprachgebrauch, wie sie das von den Jungs gesagt haben, anstressen und stress mich nicht an und mach mir keinen Stress, der Nachfolger ist, ich bin traumatisiert. Sie sind bestimmt schon untergekommen, dass irgendjemand gesagt hat, mein Gott, das war ein richtiges Trauma. Traumatisiert. Ich bin eines der Gründungsmitglieder der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie gewesen und das war Ende der 90er Jahre. Innerhalb von 15 Jahren ist für alle Trauma das Thema. Gut, natürlich, 11. September hat in New York einiges dazu beigetragen, dass wir von solchen Großschadensereignissen vielleicht auch viel mehr mitbekommen haben und uns auch mehr überlegt haben, welche psychischen Konsequenzen hat das. Aber, und deswegen jetzt diese Definition Trauma, es ist eine Situation, in der ich selbst oder eine Person aus meinem direkten Umfeld in einer von mir als lebensbedrohlichen Situation steckt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich muss in dieser Situation intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen erleben. Also es gibt einmal das situative Merkmal, nämlich ist es, ich erlebe es als lebensbedrohlich. Und das zweite ist mein eigenes Empfinden, dass ich wirklich intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen in der Situation erlebe. Das ist wichtig, weil erst wenn der zweite Teil dazukommt, die Menschen wirklich darunter leiden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Alltag. Eine Frau, die zur Entbindung ins Spital geht und es zu einem plötzlichen Abfall der Herztöne von dem noch ungeborenen Kind kommt, ist für die Frau ganz schlimm. Weil die natürlich denkt, um Gottes Willen, was passiert jetzt mit meinem Kind? Die Entbindung geht nicht voran. Die Herztöne fallen ab, das Kind, das kann jetzt sterben. Genau das ist so eine Situation, die von vielen kreisenden Frauen nach der dann vielleicht auch gesunden Entbindung, aber nachträglich als traumatisch erlebt worden ist. Weil sie eine wahnsinnige Angst hatten, dass diesem Kind, das jetzt dann 9 Monate lang ausgetragen haben, tatsächlich was passieren könnte. Andere traumatische Situationen, Unglücke in Bergen, jemand fällt in irgendeine Gletscherspalte rein, man kann nicht sofort zu Hilfe eilen, man ist Zeuge davon, kann ein Trauma sein. Also das vielleicht zu der Definition, weil alles andere, was wir als Stress erleben, was nicht lebensbedrohlich ist, ist auch kein Trauma. Deswegen finde ich es auch nicht so ganz günstig, dass dieser Begriff jetzt so inflationär gebraucht wird. Vielleicht gehen wir eine Grafik weiter, genau. Jetzt will ich Ihnen nämlich mal definieren, was eigentlich Stress ist. Ich fand es so schön, Herr Köp hat mir gerade ein Buch gezeigt, wo drin steht, keiner weiß, was Stress ist. Das ist alles relativ. Also Stress hat natürlich viele Dimensionen. Und ein kleines Beispiel, an dem ich Ihnen dieses Schaubild gleich erklären möchte, ist für mich, darum war ich heute auch zu früh da. Ich muss irgendwo hin zu einem Vortrag, wo ich weiß, da warten dann irgendwann Leute auf dich, oder ich muss zu irgendeiner Besprechung, wo ich auch vielleicht pünktlich sein sollte. Ich habe ja in den über 10 Jahren in der Schweiz jetzt endlich mal gelernt, einigermaßen pünktlich zu sein. Jetzt bin ich ja schon überpünktlich. Aber dieses Gefühl, ich könnte zu spät kommen, kann zu einem richtigen Stress werden. Also, jede Situation, die wir haben, kann rein theoretisch zum Stressor werden, wenn wir bei diesen zwei Bewertungen, nämlich der Primärbewertung und der Sekundärbewertung, ein ungutes Gefühl bekommen. Was heißt Sekundär- und Primärbewertung? In jeder Situation muss ich mir überlegen, wie bedrohlich ist die Situation für mich, und ich muss mir überlegen, was kann ich denn eigentlich machen, dass diese Situation irgendwie bewältigbar ist. Genau, vielleicht lassen wir das Bildchen jetzt mal gerade da stehen. Also, Bedrohungsausmaß und welche Möglichkeiten habe ich, das zu bewältigen. Wenn man genau hinschaut, ist da so ein graues Ei außenrum gezeichnet, weil das sind eigentlich unsere Gedanken, die sogenannten Kognitionen. Und jetzt bleiben wir mal bei meinem Beispiel, die Angst, zu spät zu kommen. Hat insbesondere im Winter, jetzt gut, heute ist es warm und regnet, aber früher hatte das im Winter für mich persönlich, eine besondere Bedeutung, weil ich als ehemalige Flachländerin Schwierigkeiten hatte, mit einem völlig ungeeigneten Auto im Schnee Auto zu fahren. So. Bedrohungsausmaß. Ich bin manchmal, obwohl ich gut schlafe, um 4 morgens aufgewacht, wenn der Schneeräumer bei uns durch die Straße gefahren ist, weil ich genau wusste, um Gottes Willen, es schneit, du musst morgen früh Auto fahren. Also ich persönlich, ich meine, ihr seid vielleicht alle ganz, als Vorarlberger, ganz experienced im Autofahren im Schnee. Bei mir wird es jetzt auch besser, seitdem ich ein Allrad habe. Die Angst ist geringer, aber wenn... Für mich war das einfach hochbedrohlich. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Jetzt habe ich ein Allrad. Früher hatte ich dann immer noch Autos, die völlig ungeeignet waren, im Schnee zu fahren. Die Ressourcen waren also auch sehr schlecht. Kognitionen, oje, oje, gefährlich. Emotionale Reaktion, ich habe sofort Angst in so einer Situation. Das ist was ganz Normales. Jeder hat dann Angst, wenn er merkt, dass das schlechte Bedingungen hier oben sind. Führt immer zu körperlichen Reaktionen. Wenn Sie am letzten Drücker gebremst haben, bevor Sie einem draufgefahren sind, dann werden Sie feststellen, dass Sie einen knallroten Kopf kriegen oder Zittern anfangen oder einen Schweißausbruch haben. Klassische körperliche Stressreaktionen. Und das alles führt dann dazu, dass wir auch ein ganz spezifisches Verhalten zeigen, nämlich vielleicht hektisch werden oder wie in meinem Fall dann noch früher aufstehen und ewig im Stau stehen oder Angst haben, irgendwo reinzurutschen. Also es kommt zu einem bestimmten Verhalten aufgrund dieser Vorbedingungen. Und hier sehen Sie ganz zum Schluss, und das erinnert mich immer so ein bisschen an meine sehr strenge katholische Erziehung, abends das Beten und nochmal rememorieren, was habe ich denn heute eigentlich alles gemacht? Das ist genau das, was man eigentlich auch nach einer stressigen Situation macht. Man überlegt nämlich nochmal, wie ist das denn jetzt gelaufen? Und wenn das schief läuft, dann ist nämlich die Gefahr relativ groß, dass wir, wenn das nächste Mal wieder die gleiche oder eine ähnliche Situation auftritt, dass wir dann schon ziemlich mit Manschetten da dran gehen und eher Angst haben, dass das schief gehen wird. Also das heißt, viel von dem Stress, den wir uns machen, den machen wir, weil wir mit ähnlichen Situationen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Behalten wir mal so im Kopf. Jetzt ist es aber so, und da hat der Herr Köp mir heute auch schon eine Steilvorlage gegeben. Da oben haben wir die Situation bzw. den Stressor. Ich finde das ein ziemlich schreckliches Wort. Aber die Situation oder der Stressor kann jetzt ganz unterschiedliche Dinge umfassen. Es kann akuter Stress sein, also Schneefall, ungeeignetes Auto. Es kann chronischer Stress sein, eine Arbeit, die man sehr ungern macht. Vielleicht eine Arbeit, die einen unterfordert oder eine Arbeit, die einen dauernd überfordert. Es können kritische Lebensereignisse sein. Und da gehören nicht nur Dinge wie Arbeitslosigkeit oder Entlassung dazu, sondern auch die Heirat. Also auch eine vermeintlich tolle Sache kann ein kritisches Erlebnis oder ist ein kritisches Lebensereignis, das eben auch zu Stressreaktionen führt. Und dann haben wir die Traumata, hier nochmal subjektiv erlebte Lebensgefahr, intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen. Das da oben ist also der Stressor. Und alles, was wir hier unten tun, was jetzt dieses große Dreieck da umfasst, das ist die Stressbewältigung. Und eigentlich ist der Begriff Stress falsch. Stress ist nämlich das, was wir machen, um irgendwie damit umzugehen. Das, was wir erleben. Korrekt würde man den Stressor vom Coping, also von der Stressbewältigung, unterscheiden. Und wenn wir jetzt erfolgreich sind und die Situation gut bewältigt haben, dann heißt es, dass wir Resilienz entwickeln. Resilienz ist eigentlich Widerstandskraft gegenüber die zum Teil selbstgemachten Widrigkeiten des Lebens. Ich hätte ja nicht in die Schweiz ziehen müssen, dann hätte ich ja nicht so viel mich mit dem Schnee auseinandersetzen müssen. Also ganz oft sind ja unsere, und vieles in unserem Leben ist eben doch selber gemacht. Und ein erfolgreiches Coping heißt, dass wir dann eine gestärkte Widerstandskraft haben. Jetzt ist es aber schon so, dass der Stress kein besonderes Merkmal unserer Zeit ist. Ich werde da nämlich immer wieder gefragt, ja, liegt es denn daran, dass unsere Zeit so viel schnelllebiger ist? Dann bin ich mal eingeladen worden von meinem Kollegen aus dem Unispital, dem Roland Zimmermann, zu einem Symposium mit dem sinnigen Titel Gebären wie zu Gotthelfs Zeiten. Also faktisch unter extrem harten Bedingungen Kinder bekommen, ist es stressig oder nicht? Im Vergleich zu den eigentlich sehr gut versorgten Schwangerschaften, wie sie heute stattfinden, wo aber vielleicht die Frauen, weil sie nur noch ein oder zwei Wunschkinder kriegen, dieses Projekt Kind dann auch ganz anders bewerten. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Gebären zu Gotthelfs Zeiten hieß ja auch, keine Zentralheizung haben, keine Waschmaschine haben, kein heißes Wasser haben, alles irgendwie rumschleppen müssen. Das heißt, Stress war da allein durch diese doch viel härteren Lebensumstände gegeben. Und wenn wir uns hier das nochmal anschauen, früher hatten die Menschen ihren Stress aufgrund von wirklich ganz starker körperlicher Überbeanspruchung, Landarbeit, Hungersnöte. Also das, ein viel substanzielleres Kämpfen mit dem Leben. Kämpfen zum Teil ums Überleben. Und wenn Sie uns heute anschauen, gehen Sie doch mal am Bahnhof und schauen Sie an, was die Leute heute am Bahnhof oder an der Bushaltestelle oder an der Tramhaltestelle machen. Die allermeisten haben das Handy in der Hand und sind wieder irgendwas da am Rumknipsen. Sprich, es gibt eine enorme Informationsüberflutung. Früher, was weiß denn ich, irgendeins meiner Kinder wusste irgendwie einen Begriff nicht zu erklären. dann bist du halt aufgestanden und bist ins Bücherregal und hast das Buch rausgesucht, was weiß ich, vom Meyers Lexikon oder vom Duden und hast dann nachgeschaut. Was passiert heute? Finde ich unglaublich. Du sitzt zu viert am Tisch, jeder holt sein Handy raus, geht ins Internet und guckt nach, was das jetzt für ein Begriff ist. Eine völlig andere Kommunikationsstruktur, weil jeder mit seinen, und ich meine, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber ich mache es jetzt auch, ich gucke es dann erst schnell nach. Also das heißt, wir haben eine enorme Informationsüberflutung und das, da nehme ich mich nicht aus. Ich meine, früher hätte man an meiner Stelle gesagt, hör mal, wenn du Kinder hast, dann bleibst du am besten mal zu Hause, ziehst deine Kinder groß und machst deinen Haushalt. Was passiert? Wir wollen uns alle irgendwie selbst verwirklichen. Also, berufliche Karriere soll verfolgt werden, wir sollen körperlich fit bleiben, wir sollen die Frauen schlank bleiben, schön sein, tolle Liebhaberinnen, auch in einer 20-jährigen Ehe sein, weißt du, alles Mögliche. Unglaubliche Anforderungen. Und das ist genau das mit diesen Selbstverwirklichungsbestreben. Wir machen uns zum Teil unseren Stress dadurch, dass wir sehr, sehr hohe Ansprüche an uns und an andere stellen. Was aber wichtig ist und was Sie sich vielleicht tatsächlich mal so im Kopf behalten können, Stress wird dann am häufigsten eigentlich erlebt, wenn wir in einer neuartigen Situation sind, wenn sie eher unvorhersagbar ist, wenn sie unkontrollierbar ist, wenn wir in Gedanken schon überlegen, oje, oje, was kann denn da alles schief gehen? Und wenn wir ein hohes persönliches Interesse an dieser Situation haben. Also wenn uns das egal ist, dann brauchen wir uns da gar nicht drüber stressen. Jetzt fange ich auch schon an, wie anstressen, überstressen. Neuartigkeit. Überlegen Sie mal, jeder von Ihnen hat schon irgendwelche Reisen gemacht. Fliegen Sie mal nach Amerika beim allerersten Mal an der Immigration. Der Zettel muss richtig ausgefüllt sein oder was auch immer. Es ist irgendwie ein absoluter Stress, weil du nicht genau weißt, was der jetzt von dir will. Musst überlegen, kommst du mit deinem Englisch überhaupt mit, dass der Immigration Officer, der ja dann so und so, so streng guckt, dass man sich da nicht doof anstellt. Wie geht's danach weiter? Wo kriege ich mein Gepäck? In Atlanta zum Beispiel gehen sie ganz raus aus dem Flughafen, da kriegen sie ihr Gepäck. Ja, dann denkst du, das ist aber komisch, kann ja jeder eigentlich klauen. Was auch stimmt, geht aber irgendwie. Also Neuartigkeit ist sowas, was uns extrem stressen kann. Umgekehrt aber, machen Sie mal immer wieder die gleiche Arbeit und machen Sie die ungern. Dann ist es genau diese schreckliche Routine, die Sie auch so belastet. Also, von daher, es gibt diese Stressmerkmale und besonders wichtig ist der Aspekt, dass es ein hohes persönliches Interesse gibt. So. Jetzt bin ich bald fertig mit den Schaubildern, dann kommen ein paar Ergebnisse. Das haben wir jetzt schon besprochen. Das kennen Sie hier schon. Wir brauchen Stressverarbeitung bei all diesen Sachen. Und die Verarbeitung von Stress passiert im Kopf als erstes. Und jetzt sehen Sie hier, gibt es aber Einflussfaktoren auf diesen Stress. Es gibt tatsächlich erbliche Merkmale. Es gibt Leute, die haben das Glück und sind zum Beispiel mit einem Stoff ausgestattet, der ihr Serotonin relativ schnell transportiert. Serotonin ist ja auch so eines der Glückshormone. Bei depressiven Patienten versucht man durch medikamentöse Gabe von Vorstufen oder von dem eigentlichen Serotonin das verabreichen, um damit diesen Serotoninstoffwechsel zu aktivieren und die Depression zu reduzieren. Also das heißt, wir sind vielleicht genetisch mehr oder minder gut ausgestattet. Und eine Zeit lang hatten ja alle Psychologen Angst, dass die Genetik sie arbeitslos macht, wenn nämlich der gesamte Gensatz kartografiert ist und man dann für alles zuordnen kann. auf welchem Gen welche Merkmale sitzen. Dann braucht es keine Psychologen mehr, weil dann wird alles genetisch aufgeklärt. Ist auch Schnee von gestern, weil das weiß man in der Zwischenzeit, wenn Sie so einen ganzen Kuchen mit 100% nehmen, dann ist der Anteil von einem Merkmal, der erklärt werden kann irgendwas zwischen 5% und 15%. Also der Großteil unseres Befindens ist viel weniger abhängig von genetischen Merkmalen als von Umweltfaktoren und von eben früheren Erfahrungen, von Entwicklungsprozessen. Nehmen Sie Kinder her, die in einer Umgebung aufwachsen, wo sie sehr gefördert werden, wo ihr Selbstvertrauen stärkt werden. Die haben es in der Schule zum Beispiel schon mal viel leichter, sich zu präsentieren, weil sie in einer Atmosphäre aufgewachsen sind, wo es nicht schlimm war, wenn irgendwie vielleicht mal was falsch gemacht worden ist, wo korrigiert worden ist und wo die Kinder wirklich unterstützt worden sind. Sie wissen auch, nehmen Sie beispielsweise die USA her, gibt es in der Zwischenzeit eine enorm hohe Armut bei Kindern. Es wird gemessen an der Inanspruchnahme von diesen kostenlosen Mittagessen. Eine enorm steigende Kurve. Wenn Sie unter richtiger Armut aufwachsen, werden Sie natürlich viel weniger gefördert, weil in der Familie es um ganz andere Sachen geht, als um die Förderung von der Persönlichkeit. Da geht es darum, zu überleben. Jetzt sind wir wieder bei diesen anderen Stressoren. Psychologische Merkmale, denken Sie an Merkmale wie zum Beispiel Pessimismus, Optimismus, Wasserglas, halb voll, halb leer. Wir haben eine schöne Untersuchung gemacht, die habe ich jetzt die Daten nicht mitgebracht, ich erzähle es Ihnen schnell. Wir haben einen amerikanischen Datensatz untersucht, wo bei Amerikanern geprüft worden ist, die Menschen waren zwischen 35 und 45 Jahre alt und die waren alle, haben sich als gesund beschrieben. Und dann ist 10 Jahre später nochmal wieder alles Mögliche untersucht und geprüft worden. Und wir haben uns die rausgesucht, die mit zwischen 35 und 45 sich als ganz gesund beschrieben haben. Sie selber haben sich als gesund beschrieben. Und dann haben wir gedacht, naja, eben als Stressforscher, das war meine Idee, gebe ich zu, wenn die besondere Belastungen in den 10 Jahren hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie krank werden. Also habe ich 3 damals noch Lizenzianinnen gequält und wir haben über Wochen einen super komplizierten Belastungsscore aus diesen Daten gebastelt, haben das alles berechnet und hatten die Hoffnung, dass dann rauskommt, dass die Personen, die besonders hohe Belastungen haben, tatsächlich die sind, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit 10 Jahre später irgendeine Krankheit haben. Weit gefehlt. Und darum ist mir das jetzt eingefallen bei psychologischen Faktoren und Wasserglas halb voll, halb leer. Den größten Aufklärungswert, nämlich 1/4 dieses Kuchens, konnten wir durch einen Faktor erklären. Und das war Optimismus. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Amerikaner, die sind ja von Natur aus irgendwie so super Optimisten und sehen halt das Wasserglas immer halb voll. Aber es sollte uns zu denken geben. 1/4 der gesamten Varianz ist dadurch aufgeklärt worden. Schauen wir mal weiter. Körperliche Voraussetzungen. Es gibt natürlich Menschen, die unter Umständen aufgrund von auch arbeitsbedingter Überanspruchung körperlicher Natur wirklich schlechtere Voraussetzungen haben, mit Belastungen umgehen zu können. Das ist ja durchaus möglich. Also wir können körperliche Merkmale nicht komplett ignorieren. Wenn wir das jetzt mal diese Faktoren, Sie können sich ja vorstellen, wie schwierig das ist, sowas zu untersuchen, weil da kann man ja immer nur so ein Puzzleteilchen untersuchen, weil Sie kriegen ja gar nicht alles zusammen. Also wenn wir das alles jetzt mal so mit in Betracht ziehen, dann wissen wir, es kommt bei Stress zu spezifischen körperlichen Reaktionen, so wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, Schwitzen, Blutdruckanstieg, Herzrasen. Das sind diese körperlichen Reaktionen, die beeinflussen unser Verhalten. Und über die Länge gesehen, haben wir drei Varianten. Das sind wieder die mit der hohen Resilienz, die erfolgreiche Anpassung. Dann gibt es so eine Zwischenstufe, und auch das hat man gerade vorhin diskutiert, dieses tolle Wort Burnout. Burnout ist keine Diagnose. Burnout ist eine Fehlanpassung, wo wir davon ausgehen können, dass das immer noch eine Phase ist, in der wir, wenn wir Stressbewältigung hinbekommen, wenn wir Lebensumstände verändern, uns doch erfolgreich anpassen oder es tatsächlich zu Krankheiten kommt. Jemand, der ein Burnout hat, kann einen Herzinfarkt kriegen, der kann eine Depression kriegen, der kann suchtmittelabhängig werden, er kann eine chronische Erschöpfung bekommen und dann haben wir tatsächlich eine Krankheit oder eine Störung. Hier ist es noch so eine Phase, wo man unter Umständen das auch sehr gut in Richtung erfolgreiche Anpassung bringen kann. Und was Sie ganz zum Schluss hier sehen, da geht ein Pfeil zurück. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben eine schwierige Phase in Ihrem Leben gehabt, Sie haben sich erfolgreich angepasst, dann ist es genau eine von diesen früheren Erfahrungen, die Ihnen in Zukunft hilft, mit Stress anders umzugehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert denn eigentlich bei akutem Stress, weil auf den will ich jetzt ein bisschen eingehen, dann haben wir einmal die Freisetzung von Stresshormonen, wir haben aber auch die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems. Wenn Stresshormone freigesetzt werden, dann gibt es hier ein Organteil, nämlich die Nebennieren, darum habe ich die hier auch mal aufgezeichnet, also das sitzt ja hier oben, diese Kappen oben auf den Nieren, sind ganz unabhängige Organe, die Nebennieren. Die Nebennieren setzen Stresshormone frei, die Sie alle kennen. Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Und das Cortisol ist die aktive Substanz von Cortison. Es gibt Cortisonsalben, es gibt Cortisontabletten. Unser Körper selber produziert unter Stress, aber auch jeden Tag, immer morgens mehr wie am Abend Cortisol. Wir brauchen das, dass wir die Voraussetzungen haben, um auf Stress überhaupt adäquat reagieren zu können. Genauso wie wir Adrenalin und Noradrenalin brauchen, dass unser Herz-Kreislauf-System bei Belastungen adäquat arbeiten kann. Und was spannend ist, dass diese Stresshormone auch einen Einfluss auf unser Immunsystem nehmen. Und diese Alltagsbeobachtung, wenn man viel Stress hatte, der Stress hört auf, man geht in die Ferien und zack, ist man krank, ist genau dieser Effekt, dass nämlich die Stresshormone die ganze Zeit das Immunsystem schon beeinflussen. Und zwar nicht das Immunsystem, das aktuell arbeitet, sondern das ruhende Immunsystem. Also das, was wir dann brauchen, wenn wir eigentlich Ruhe hätten. Und dementsprechend kann es dann eben zu Infektionserkrankungen leichter kommen. Man weiß heute Menschen, die eine klassische Blutvergiftung haben, also eine Sepsis, die ja immer noch tödlich sein kann, wenn Antibiotika nicht adäquat greifen. Bei der Sepsis ist es sehr häufig so, dass das Menschen sind, die vorher sehr viel Stresshormone freigesetzt haben und sehr hohe Cortisolspiegel haben. So, jetzt will ich aber eine Stressachse rauspicken, nämlich die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse. Die Nebennieren haben wir jetzt gerade schon besprochen. Und Sie können sich vorstellen, Ihr Hypothalamus und Ihre Hypophyse ist ziemlich genau an der Stelle, wo Sie, wenn Sie mit dem Finger in Ihren Kopf könnten, zwischen Stirn und oberhalb vom Ohr, da, wo sich die zwei Finger treffen würden, da sitzt der Hypothalamus und die Hypophyse. Ein kleines Blutadersystem dazwischen, dann können die Hormone wie in so einem Wasserfall runterfallen, bis sie dann in Nebennieren Stresshormone freisetzen, die ich Ihnen gezeigt habe. So, unter Stress kommt es dazu, dass im Hypothalamus, das Hormon CRH, da sage ich Ihnen jetzt gar nicht den richtigen Namen, das ist viel zu lang, freigesetzt wird. Dieses CRH wandert eben über das Blutsystem zur Hypophyse, also insbesondere zum Hypophysenvorderlappen. Dort wird ACTH freigesetzt und das führt dazu, dass es in Nebennieren dann zur Freisetzung von Cortisol kommt. Wichtig ist, dass dieses System, wenn der Stress vorbei ist, sich wieder selber reguliert. Und darum sind hier, jetzt brauchen wir doch nochmal die Abbildung, danke, hier diese zwei Minuszeichen. Dieses Cortisol kann nämlich dieses System wieder bremsen. Man nennt es negatives Feedback, also Rückmeldung ans Gehirn, Stress ist vorbei, es reicht jetzt. Jetzt ist ja immer ein Problem, dass man sich fragt, wie kann ich denn Leute so stressen, dass die Stressantworten vergleichbar sind. Also wenn ich Sie fragen würde und Sie würden mir jetzt Ihren persönlichen Stress erzählen und ich erzähle Ihnen meinen vom Autofahren, dann ist das wahrscheinlich ein unterschiedlicher. So. Und das können wir jetzt da mal alle durchgehen und dann hätten wir das Problem, jeder erlebt irgendwas anderes als Stress. Mein Kollege Clemens Kirschbaum, mit dem ich viele Jahre in Deutschland zusammengearbeitet habe, hat im Bereich der Grundlagenforschung immer wieder probiert, was muss ich denn machen, damit ich die Leute vergleichsweise stressen kann. Und jetzt gibt es den Trier Social Stress Test, auf Deutsch Trierer Sozialer Stresstest, gilt heute weltweit als der psychosoziale Stresstest, der am zuverlässigsten funktioniert. Mehr als 80% aller Leute, die da teilnehmen, fühlen sich gestresst und zeigen auch eine entsprechende Stressantwort. Was passiert bei diesem Stresstest? Sie sehen hier eine junge Probandin, die auch schon einen Zugang gelegt bekam, damit man Blutproben ziehen kann. Normalerweise untersuchen wir die Stresshormone aus Speichelproben. Aber manchmal gibt es so Spezialfälle eben fürs Immunsystem, wo man dann immer Blut abnehmen muss. Diese junge Frau muss eine öffentliche Rede halten und zwar vor einem Gremium, das immer in einem kahlen Raum sitzt, weiße Kittel anhat. Es läuft eine Videokamera und das Besondere ist, so doof wie die zwei da gucken, gucken die immer alle. Und zwar während der ganzen Zeit. Also normalerweise, wenn jemand ja irgendwas erzählt, auch wie ich jetzt bei Ihnen erzähle, der ein oder andere nickt mal oder grinst ein bisschen oder ist zumindest einigermaßen freundlich zugewandt. Die gucken einfach so. Das heißt, da präsentiert sich jemand, nämlich muss berichten, weshalb er oder sie besonders gut für einen bestimmten Job geeignet ist. Und das muss dann leider auch noch 8 Minuten lang so gehen. Und wenn die Person zwischendurch aufhört, heißt, machen Sie bitte weiter. Aber eben ohne eine Miene zu verziehen. Der zweite Teil hier ist das Kopfrechnen. Und zwar eine fünfstellige Zahl, was weiß ich, 14.396 und davon immer 17 abziehen. Und jedes Mal, wenn sich die Person verrechnet, heißt, das ist falsch, bitte fangen Sie von vorne an. Ich schwöre Ihnen, der erste Teil wäre für mich jetzt nicht das Problem. Selbst wenn die überhaupt nicht reagieren. Egal. Aber wenn sie sich 3 oder 4 Mal verrechnet haben, wissen sie nicht mehr, was oben und unten ist. Dann wird es nämlich immer schlimmer. Weil man dann nämlich sich denkt, Mensch, es kann ja nicht sein, dass ich so doof bin und nicht rechnen kann. Also dementsprechend, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen, wenn dieses Programm hier durchgelaufen ist, dann passiert Folgendes. Dieses Stresshormon Cortisol im Speichel steigt ganz deutlich an. Hier sehen Sie gleiche Uhrzeit, Ruhebedingungen, wo die Leute gar nichts machen mussten, ein leichter Abfall von dem Hormon, das hatte ich Ihnen gesagt. Das ist übrigens einer der Gründe, wieso wir Jetlag haben. Cortisol ist ein Hormon, das morgens sehr hoch freigesetzt wird und im Laufe des Tages abfällt und dann wieder ansteigt. Also so eine Sinuslinie bildet. Und wenn ich jetzt diese Untersuchung nachmittags habe, dann muss es unter der Ruhebedingung einfach einen leichten Abfall geben. Das ist ein Zeichen dafür, dass die wirklich in Ruhe da sitzen. Jetzt ist es aber so, dass man sich ja überlegen kann, bilden wir uns unseren Stress nur ein oder gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Cortisol? Ein Problem ist, dass das immer so ein bisschen zeitverzögert ist. Erst reagiert der Körper, wie zum Beispiel Noradrenalin, Adrenalin, ganz schnell, erste Stresswelle. Und das, was wir so als Stress erleben, mein früherer Oberassistent, jetzt Professor in Basel, Jens Gab, hat einen Fragebogen entwickelt, wo es gezielt darum ging, diese Primärbedrohung und die sekundäre Ressourcensuche für solche Situationen erfassen zu können. Und das ist dieser Parser-Fragebogen. Und obwohl Sie jetzt wahrscheinlich alle nicht unbedingt mit solchen Streudiagrammen vertraut sind, sehen Sie, glaube ich, sehr deutlich, dass es da so einen Zusammenhang in dieser Punktewolke gibt. Je mehr diese gesunden Männer angegeben haben, dass sie sich in diesem Stresstest, den Sie jetzt kennen, den TSST, gestresst fühlen, desto höher waren auch ihre Cortisolwerte. Also das heißt, wenn wir Stress empfinden, dann bilden wir uns das nicht ein, sondern unser Körper reagiert tatsächlich darauf. Jetzt will ich Ihnen eine Untersuchung zeigen, wo wir sehr früh angefangen haben, Schutzhormone zu suchen. Und Sie haben wahrscheinlich alle jetzt in der Zwischenzeit vom Oxytocin gehört. Markus Heinrichs, der diese Studie damals auch als Oberassistent bei mir durchgeführt hat, hat sich überlegt, na, jetzt schauen wir mal, was dieses Kuschelhormon denn tatsächlich ausmachen könnte. Hilft es, um uns vor Stress zu schützen? Wie macht man sowas? Man gibt entweder als Nasenspray das Oxytocin, da weiß man, das geht dann direkt ins Gehirn, oder man gibt einfach Kochsalzlösung als Nasenspray, Placebo. Gleichzeitig weiß man, dass das ganz gut ist, wenn der Partner in funktionierenden Partnerschaften, und das waren alles Partnerschaften, wo der Mann und die Frau beschrieben hat, dass sie zufrieden sind damit, die waren auch mindestens ein Jahr zusammen. Wenn diese Männer sollten soziale Unterstützung durch ihre Frauen vor diesem Stresstest kriegen und sollten dementsprechend ihre Frauen mitbringen. Also hatten wir jetzt vier Gruppen von Männern. Männer, die ihre Frau dabei hatten, die sie sozial unterstützt haben vor dem Test und Oxytocin gekriegt haben. Dann Männer, die vor dem Test die Partnerin dabei hatten, aber Placebo gekriegt haben. Männer, die alleine kamen, Oxytocin gekriegt haben und Männer, die alleine kamen und Placebo gekriegt haben. Wenn Sie jetzt einen Moment lang überlegen, kann man sich vielleicht vorstellen, was da von der Stressantwort her rauskam. Die haben also hier dann auch diesen Test gemacht, da hat sich jetzt leider was verschoben. Es ist wieder Speichel genommen worden, sind auch Blutproben genommen worden. Und wie Sie hier sehen, wenn keine soziale Unterstützung und kein Oxytocin verabreicht worden ist, dann war die Stressantwort wirklich am allerhöchsten. Und die Männer, die ihre Frau dabei hatten und auch noch Oxytocin gekriegt haben, die hatten die geringste Stressantwort. Jetzt kann man so die anderen und die Gruppen dazwischen sehen Sie ja, soziale Unterstützung bringt ein bisschen was, Oxytocin bringt auch ein bisschen was. Was wir jetzt schon mal so als Take-Home-Message mitnehmen können, Männer profitieren davon, wenn sie von ihren Partnerinnen unterstützt werden und wenn sie vielleicht auch noch dieses Oxytocin bekommen. Schauen wir uns eine zweite Konstellation an. Ich habe gesagt, es gibt diesen berufsbezogenen Stress, Hochrisikogruppen für Traumata. Wir haben unterschiedlichste Gruppen da untersucht. Schweizerische Bergführer, Feuerwehrmänner in Wales, Feuerwehrmänner in Rheinland-Pfalz. Wir hatten die Rega und die Kantonspolizei St. Gallen und Sie sehen, die Häufigkeit, dass die tatsächlich eine richtige psychische Störung im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung bekam, war recht unterschiedlich. Diese deutschen Feuerwehrmänner, jeder fünfte hatte Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Man weiß aus großen Untersuchungen in der Allgemeinbevölkerung, dass der Durchschnitt 6% ist. Das heißt, hier unsere Rega, obwohl die ja auch viele schreckliche Unfälle sehen, entspricht genau dem, was die Durchschnittsbevölkerung auch an psychischer Belastung in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung hat. Und jetzt schauen Sie mal die Bergführer hier an. 2,7%, viel zu niedrige Werte. Also irgendwas müssen die ja wohl anders machen. So, das haben wir genauer untersucht und jetzt kommt etwas, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Ich darf das nicht nur als lebensbedrohlich erleben, sondern ich muss intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen erleben. Und man muss jetzt diese Grafik gar nicht im Einzelnen verstehen. Entscheidend ist, dass Sie sich mal diesen Kasten hier anschauen. 40% aller Bergführer, eidgenössisch geprüfte Bergführer der Schweiz, sagen zwar, dass sie Traumata erlebt haben, aber dass sie in der Situation keine intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen erlebt haben. Also die gehen irgendwie mit lebensbedrohlichen Situationen anders um. Und jetzt will ich Ihnen noch ein Konzept einführen, nämlich den Kohärenzsinn. Das ist eine Art von Vertrauen in sich selbst, dass man sich sagt, die Umwelt ist strukturiert, vorhersagbar und erklärbar. Wenn ich dann doch ein Trauma erlebe, dann kann ich das bewältigen und ich glaube, das ist der entscheidende Satz, die Anforderungen des Lebens als Herausforderungen und nicht als Überforderungen zu erleben. Das heißt, Menschen, die jetzt so ein hohes Kohärenzgefühl haben, versuchen, Belastungen eher einen Sinn zu geben und versuchen auch Situationen bewältigen zu können. Und wenn man sich jetzt, Ihnen sagt jetzt vielleicht der Wert von 164 da nicht sehr viel, kann ja auch gar nicht. Aber als wir das veröffentlicht hatten in einer englischen Fachzeitschrift, dann kam danach enorm viele Leserbriefe, was ganz ungewöhnlich ist. Weil dann alle so angefangen haben zu interpretieren, wieso die Schweizer Bergführer so stabil sind. Klar ist nämlich, wenn ich mir diesen Wert von 164 mit unterschiedlichsten anderen Berufsgruppen und anderen Nationen vergleiche, ist es ein unglaublich hoher Wert. Also das heißt, ein echter Schutzfaktor scheint tatsächlich dieses innere Vertrauen zu sein. Und das haben wir auch gesehen, als wir Berufsanfänger von der Feuerwehr untersucht haben in Deutschland. Die sind ja anscheinend so, haben so ein hohes Risiko, dass sie tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden. Diese Berufsanfänger haben wir mehrfach innerhalb der ersten 2 Jahre ihrer Ausbildung untersucht. Und tatsächlich gab es eine Gruppe, die viele Krankheitssymptome entwickelt hat und auffällig ist, und das ist jetzt sowas, was übrigens bei Männern häufiger wie bei Frauen zu beobachten ist, diese sogenannte Alexithymie. Alexithymie bedeutet, an sich selbst und an anderen Gefühle nur ganz schwer erkennen zu können. Und was Sie sehen, wenn jemand tatsächlich so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, dann steigt auch über die Zeit von 2 Jahren dieser Alexithymie-Wert an. Was aber ganz spannend ist, wir wollten jetzt wissen, was sagt denn am ehesten so eine Symptomatik voraus? Und jetzt sind wir wieder bei dem Kuchen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. 42% von dem Kuchen, so eine Störung zu entwickeln, wird durch 2 Merkmale aufgeklärt, nämlich das Ausmaß an Feindseligkeit und eine geringe Selbstwirksamkeit. Also das heißt, psychische Merkmale helfen uns tatsächlich, Belastungen abfedern zu können, weil man kann das ja auch andersrum lesen. Eine geringe Feindseligkeit und eine hohe Selbstwirksamkeit helfen, Belastungen verarbeiten zu können. Ich will Ihnen noch ein Konzept zeigen, und zwar haben wir Männer mit Bluthochdruck untersucht, auch in diesem Stresstest, den ich Ihnen gezeigt habe. Und das dürfen Sie mir jetzt einfach mal glauben. In allen Grafiken, beim Adrenalin, bei der Herzrate und beim Blutdruck, zeigt sich, dass die Männer mit dem Bluthochdruck die heftigeren Reaktionen auf diesen Stresstest haben. Aber wir haben dann uns, und jetzt lesen Sie mal bitte dieses obere Wort so in Ruhe für sich durch, hedonistische Emotionsregulation untersucht. Und wenn Sie mal irgendwie jetzt besonders wissenschaftlich klingen wollen, merken Sie sich und sagen, wie war das mit deiner hedonistischen Emotionsregulation? Was ist damit gemeint? Und da sind nämlich jetzt die Männer mal besser als die Frauen. Die Fähigkeit einer Person, positive Gefühle aufrechterhalten zu können und wenn eine schlechte Stimmung ist, sich schneller aus der schlechten Stimmung wieder rauszubringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie es nachvollziehen können. Was machen Frauen, wenn sie Liebeskummer haben? Die legen sich aufs Sofa, ziehen sich irgendeine DVD aus dem Bücherschrank mit einer super traurigen Liebesschnulze. Und dann heulen sie noch mehr über das Drama auf der DVD und über das eigene Drama. Würde kein Mann machen. Der wird vielleicht noch Van Halen hören und würde joggen gehen, aber definitiv nicht sich so runterziehen lassen. Also hedonistische Emotionsregulation ist anscheinend ein Schutzfaktor, weil ich meine Stimmung besser halten kann. Wenn wir uns jetzt das anschauen, wieder dieser Stresstest, wieder dieser Anstieg, wenn jemand einen hohen Blutdruck und gleichzeitig eine geringe hedonistische Emotionsregulation hat, also das nicht gut kann, seine Stimmung da wieder irgendwie aufzumöbeln, dann war tatsächlich, es geht hier immer um Cortisol, die Cortisolantwort am stärksten. Beste Reaktion natürlich, wenn ich niedrigen oder normalen Blutdruck habe und eine hohe hedonistische Emotionsregulation. Also, eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, dass wir unsere psychische Resilienz stärken können. Situationseinschätzung, frühere Belastungen, Schutzhormone wie Oxytocin, soziale Unterstützung, Traumabewertung, Kohärenzgefühl, Selbstwirksamkeit, dann die Alexithymie, die Feindseligkeit und die hedonistische Emotionsregulation. So, jetzt habe ich eine Stunde fast geredet und jetzt würde ich gern erstmal eine Pause machen, damit wir ein bisschen diskutieren können. Und wenn Sie dann die eine oder andere Frage haben, kann sein, dass ich nochmal die eine oder andere Grafik zeige, weil das vielleicht noch ein Untersuchungsergebnis ist, was ich Ihnen vorstellen könnte. Soweit erstmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Dr. Ehlert, ganz herzlichen Dank für diesen faszinierenden wissenschaftlichen Vortrag, um einmal einfach Grundlagen zu erklären, eben was man so leichthin umgangssprachlich als Stress bezeichnet. Ich habe mir gleich am Anfang den Satz aufgeschrieben, als Sie eben gesagt haben, viel von dem, was mit Stress zu tun hat, hängt davon ab, was wir in unserem Kopf denken, also einfach die Bewertung von Situationen und die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Sie haben uns erklärt, dass es im Prinzip drei Möglichkeiten gibt, mit belastenden Situationen umzugehen, eben erfolgreiche Anpassung und hier eben die vielen Beispiele, was da alles eine Rolle spielen kann, also natürlich die Bewertung, aber eben auch der Blutdruck oder die Unfähigkeit von uns Männern mit Gefühlen umzugehen oder eben diese hedonistische Gefühlsregulation, dass man positive Gefühle besser halten kann oder aus negativen wieder leichter herauskommt, dass körperliche Faktoren auch eine Rolle spielen. Also erfolgreiche Anpassung, die Fehlanpassung an belastende Situationen Und dazu gehört das Burnout, also dass das noch keine, in dem Sinn keine Krankheit, sondern eine Fehlanpassung ist. Und daraus resultieren dann als dritter Weg die stressbedingten Krankheiten, eben wie Herzkrankheiten oder Magen und Depression und vieles andere. Ja, vielleicht haben Sie Fragen oder das eine oder andere, was Sie entweder von sich, von zu Hause mitgebracht haben, was Sie gerne klären möchten. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das ist ja auch so eine Chance, warum wir diese Vorträge anbieten, dass Sie hier jetzt einfach eine exzellente Fachfrau haben, mit der Sie mal etwas klären können, was Sie vielleicht schon lange wissen möchten. Der Anfang ist immer schwer. Ja, okay. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, dass wir Sie auch hören.
Frau Dr. Ulrike Ehlert, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Was würde passieren, wenn Sie Ihre Vorträge ohne das Wort muss gestalten? Was passiert dann, wenn Sie das Wort muss nicht mehr verwenden dürfen? Danke.
Ja, wahrscheinlich haben Sie sich das so ein bisschen mit einer Strichliste aufgeschrieben, wie oft ich muss gesagt habe. Da haben Sie jetzt einen Vorteil. Ich glaube, man kann sehr viele Dinge ohne müssen hinkriegen. Solange Sie den Eindruck haben, dass Sie dann mit Ihrer Lebenssituation zufrieden sind, müssen Sie ja auch gar nicht unbedingt irgendwelche Dinge tun. Viele Sachen sind, das glaube ich, ist auch klar geworden, meiner Meinung nach, wirklich selbstinduziertes Schicksal. Also wir manövrieren uns in verschiedenen Lebensabschnitten in unterschiedliche Situationen, wo wir hinterher feststellen, das war vielleicht zu viel oder das war der falsche Weg. Und dann ist es die Kunst, irgendwie da rauszukommen. Ob man das dann mit müssen oder mit können oder mit wollen erklärt, ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt.
Ich habe eine Frage. Wir haben uns ja in Bregenz kennengelernt. Da ging es um Schwangerschaft, um pränatalen Stress. Und Sie haben dort etwas sehr Interessantes gesagt, was, glaube ich, also auch nicht so bewusst ist. Stress in der Schwangerschaft prägt die Stressreaktion im Erwachsenenalter. Könnten Sie uns etwas, das hört man ja heute oft, also könnten Sie uns das etwas näher erläutern? Also eben eine Mutter, die Stress erlebt, wie wirkt sich das auf das Kind und später auf dieses erwachsene Kind aus?
Also was man vielleicht vorab sagen muss, ich soll ja einen Vortrag ohne muss halten. Oh, ich lege mir mal selber einen Stift und einen Zettel hin. Also, was wichtig ist im Vorfeld zu wissen, wir wissen fast noch überhaupt nichts über die Pränatalzeit. Im Moment sitzt eine Doktorandin von mir an einem großen Schaubild, wo sie drei Ebenen der Schwangerschaft eingetragen hat. Nämlich die mütterliche Seite, die Seite des Ungeborenen und den Mutterkuchen, also die Plazenta. Wenn Sie Lehrbücher zur Hormonlehre sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass in diesen Lehrbüchern die Plazenta überhaupt nicht aufgeführt ist. Das heißt, das, was zwischen Mutter und Kind in diesen 9 Monaten passiert, ist an ganz vielen Stellen noch extrem unklar. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, was jetzt diese Stresshormone anbelangt, ist auf Professor Seckel aus Edinburgh zurückzuführen, der den Begriff des Fetal Programming, also der fötalen Programmierung festgelegt hat oder definiert hat. Und das bedeutet nämlich, dass man in der Zwischenzeit weiß, dass es bestimmte Einflussfaktoren der Mutter auf das ungeborene Kind via Plazenta gibt. Daraufhin haben natürlich alle irgendwie einen Scheck gekriegt und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn die Mutter sich stresst, dann wird das arme Kind ja auch gestresst. Vielleicht ist das ja ganz schädlich. Sie kennen vielleicht auch aus ganz normalen Zeitschriften diese Untersuchungen zu dem Verhältnis zwischen Ringfinger und Zeigefinger. Dieses Größenverhältnis wird als Indikator für den Einfluss des Fötus, also insbesondere männlicher Föten, also kleiner Jungs, während der Schwangerschaft auf Testosteron herangezogen. Hohe mütterliche Testosteronspiegel in der Schwangerschaft äußern sich in diesem Verhältnis zwischen Zeigefinger und Ringfinger. Und wenn der Ringfinger deutlich größer ist, dann heißt das angeblich, bitte, es sind keine Untersuchungen von mir, es geht auf Herrn Geschwind und Galaburda zurück, dass diese Ungeborenen sehr hohen Testosteronspiegel aussetzen wollen. Das klingt so ein bisschen nach Hokuspokus, und eines unserer Hauptprobleme bei der Forschung ist tatsächlich, dass wir ja nicht in diesen Uterus reinkommen und uns das Ungeborene anschauen können. Was man aber in der Zwischenzeit weiß, dass im Mutterkuchen bestimmte Stoffe, sogenannte Enzyme, in dem Fall das 11-Beta heißt die Typ 2, vorhanden ist. Und dieses Enzym führt dazu, dass das Cortisol, das von der Mutter durch Stress in der Plazenta ankommt, zu einem gewissen Teil in nicht aktives Cortison umgewandelt wird. Das heißt, in der Plazenta gibt es tatsächlich Schutzmechanismen vor diesen übermäßigen Stresshormonen. Allerdings, was man noch nicht weiß, wie stark ist bei welchen Frauen dieses Enzym vorhanden in der Plazenta. Also das ist im Moment so ganz aktuelle Forschung, wo man versucht, das rauszukriegen, wie hoch muss denn der Wert sein, dass das Kind ausreichend vor diesen Stresshormonen geschützt ist.
Wenn man weiß, wie vielfältig die Einflussfaktoren sind, wie eine Belastungssituation intensiv oder nicht intensiv erlebt wird, dann sind natürlich so allgemeine Ratschläge, die es zur Stressbekämpfung gibt, ja auch problematisch. Also eben, wie gesagt, das Denken oder zum Beispiel die soziale Erfahrung, ob man in Armut aufgewachsen ist, ob man als Kind gefördert wurde, die genetische Disposition, wie Serotonin erzeugt oder verarbeitet wird. Also es gibt eine solche Fülle, dass diese allgemeinen Ratschläge, auch wenn man eben sagt, denk halt positiver.
Ja, bei einem funktioniert es, beim anderen nicht. Okay. Und ich glaube, man sollte dann nicht sagen, Mensch, wieso stellst du dich denn so an? Zum Teil haben wir eben doch Anlagen, die es uns leichter machen oder schwerer machen, mit Belastungen umzugehen. Und das ist natürlich sowas, was ich Ihnen auch gern mitgeben würde. Sehen Sie Ihre eigene Belastbarkeit nicht als etwas dauernd zu Verbesserndes an, sondern ich glaube, bei bestimmten Dingen sind wir empfindlicher, bei anderen weniger empfindlich. Und ein Stück weit würden wir uns, glaube ich, alle was Gutes tun, wenn wir das mehr akzeptieren würden, dass wir so sind, wie wir sind. Also dieses Angehen gegen die eigene Persönlichkeit ist halt auch sehr, sehr kräftig zehrend, und dadurch kann wieder neuer Stress entstehen. Also ich manchmal denke ich, es wäre so viel besser, wir würden so mehr Selbstfürsorge für uns gelten lassen und uns öfters mal was Gutes tun, als immer weiter zu triezen und noch mehr und das soll und das soll und das soll. Und da muss ich besser werden. Sind aber genau solche Kognitionen.
Stimmt, ja. Ich finde es schön, dass Sie das sagen. Das war ja das Thema in der ersten Veranstaltung mit Arnold Retzer, der dieses jetzt neue, kritische, provokante Buch geschrieben hat gegen diesen Terror der Selbstoptimierung. Eben, man muss immer noch besser, stärker, fitter, optimaler werden. Und der wehrt sich auch ganz stark, weil er sagt, das macht Das macht uns krank, eben das macht uns gerade nicht, dass wir besser drauf sind, sondern das macht uns schlussendlich krank. Und Sie sagen jetzt mit anderen Worten aber dasselbe, ja.
Ich meine, nehmen Sie doch mal ein Beispiel. Es sind ja einige von Ihnen hier, die ungefähr in meinem Alter sind. Dann spätestens kommt doch so die Überzeugung, wenn ich erfolgreich alt werden will, muss ich was für mich tun. Ich muss, was weiß ich, joggen gehen, zumindest aktiv Nordic Walking.
Yoga. Ja. Und vieles andere. So.
MBS, wissen Sie, was ich mir bei der Geschichte mal überlegt habe, das ist ja alles schön und gut. Und es ist auch gut, wenn man Dinge macht, die man gern macht. Spazieren gehen ist eine Sache, Joggen ist was anderes. Also ich finde Joggen grässlich und ich denke mir, nee, dann mache ich es auch nicht. Wo soll ich mich denn da auch noch hinquälen? So, gut. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind aber dran und machen ein regelmäßiges Gymnastikprogramm. Weil Sie denken, ah, die Oberarme, es wird ja doch ein bisschen schlaff hier alles. Liegestützen. Wissen Sie, was das Problem ist? Sobald Sie aufhören, sind die wieder schlaff. Also das heißt, wenn Sie Dinge anfangen, wo Sie denken, das sollte ich jetzt machen, weil ich älter werde, dann ist dieser Zwang in uns, immer weitermachen zu müssen, weil sonst ja alles sich abbaut. Von daher, es ist wirklich mehr drüber nachdenken, was tut mir denn wirklich gut. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man vielleicht mit sich selber zufriedener ist.
Okay, jetzt ist hier hinten eine Wortmeldung.
Danke. Es beginnt aber schon heutzutage oft bei den Kindern. Zuerst nach der Schule müssen sie die Aufgabe machen, dann muss die Mutter mit ihnen zum Training fahren, dann müssen sie in die Musikstunde und dann haben sie noch Malen und etc. etc. Ich glaube, man züchtet diese Stresssituation schon bei Kindern und auch bei älteren Menschen. Letztens traf ich eine Bekannte, die habe gesagt, was machst du jetzt? Kannst du nicht mit dem Kaffee trinken gehen? Na, weißt du, jetzt kommt die Spanischlehrerin und da muss ich Spanisch lernen. Dabei liegt der Mann zu Hause und hat, ich weiß nicht, drei Brüche etc. Na, und den muss ich auch noch pflegen, weil nachher habe ich dann meine Turnstunde. Ja, bitteschön, was soll das Ganze? Also, man ist schon Zeit selber.
Ja, aber das ist exakt das. Sehr, sehr schönes Beispiel, wie Stress selbst induziert ist.
Das ist das, was Sie als Selbstverwirklichungsansprüche beschrieben haben, heute zum Beispiel, im Vergleich zu früher.
Genau.
Da ist das weggefallen. Ganz genau. Ja.
Und ich meine, es gab mal einen schönen Artikel, ich glaube, das war in der NZZ am Sonntag, über dieses Projekt Kind. Also dass insbesondere sehr erfolgreiche Frauen, die dann 5:12 biologische Uhr ein Kind bekommen, dann sagen, jetzt widme ich mich ausschließlich diesem Kind. Und dann fand ich das so witzig, dann stand da dort Frühchinesisch für Dreijährige. Da dachte man, ja okay, Projekt Kind, dann muss das natürlich alles wirklich sehr systematisch gemacht werden. Es ist nicht gemeint, dass Kinder ein Musikinstrument lernen oder dass sie Sport machen, das ist ja gut, aber ich glaube, irgendwie muss man die Kirche da im Dorf lassen.
Eine Methode, die momentan auch in aller Munde ist, das Achtsamkeitstraining, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, wird sozusagen als die professionelle und anerkannte und überprüfbare Methode zur Stressreduktion eingesetzt. Wie sehen Sie das oder was halten Sie davon?
Ich denke, jeder muss für sich ausprobieren, was ihm gut tut. So wie ich das Beispiel mit dem Joggen vorhin gebracht habe. Die einen können sich wirklich dabei entspannen, die anderen fangen mit dem Joggen an und müssen irgendwann Marathon laufen, weil ihre Kollegen das auch alle machen. Und eigentlich ist es nur ein zusätzlicher Stress. So ähnlich ist bei diesen Mindfulness-Based Stress Reduction Programs. Die gehen ja eigentlich auf buddhistische Denkstrategien zurück. Es geht, also ganz harmlos formuliert und sehr, sehr vereinfacht, geht es ja darum, mal, es kommt eine Belastung und anstatt jetzt da gleich reinzuspringen und irgendwie aktiv das angehen zu wollen, lässt man die Belastung an sich vorbeiziehen und stellt fest, manche Sachen erledigen sich dadurch von alleine. Ich habe mal eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich das mit einer bestimmten Sorte von Arbeit so gemacht habe. Okay. Bestimmte Aufgaben auf einen Stapel gelegt, irgendwann, nachdem ich immer wie so eine Ratte im Laufrad da weitergemacht habe, irgendwann einfach mal auf den Stapel gelegt und gedacht, jetzt wart's mal ab, was da passiert. Und wissen Sie, was ganz furchtbar war? Es ist gar nichts passiert. Und das ist ein bisschen, ja, mal ausprobieren, sich was trauen. Das kann natürlich nicht jeder in jedem Job, das ist schon klar. Aber ich denke, in bestimmten Lebensbereichen können wir mehr Mut haben, da mal loszulassen und auszuprobieren, was dann passiert. Es ist nicht immer gleich die erwartete Katastrophe.
Gibt es, ja.
Gibt es Untersuchungsergebnisse, wie lange es dauert, bis der Stress, also die Hormone, wieder aus dem Körper hinauskommen? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, also bei denen, die es nicht so gut geschafft haben, also diese mittlere Gruppe, wie sich dann der erneute Stress bei denen auswirkt, also die erneute Ausschüttung von Stresshormonen?
Das ist eine wichtige Frage. Man kann bei diesen standardisierten Stresstests ja so relativ lange Zeit hinterher Speichelproben nehmen und sieht dann, wann fällt denn die Kurve wieder ab. Und dieser, also es gibt den höchsten Wert und von da ab gibt es einen Abfall. Und dieser Abfall, also diese Erholung von dem Stress, die Leute dann in Ruhe da sitzen, nachdem sie sich da präsentiert haben, ist natürlich ein Zeichen dafür, wie gut kann ich mich denn erholen. Und man nennt es auch Recovery Phase, also Erholungsphase. Und da weiß man schon, dass insbesondere bei Menschen, die sie als gesund beschreiben, die körperlich gesund sind, diese Stressverarbeitung relativ schnell vonstatten geht. In dem konkreten Beispiel mit diesem Trierer sozialen Stresstest weiß man, dass 70 Minuten nach Ende des Stresstests die Werte wieder auf normal sind. Im Alltagsleben, wo, also wir hatten zum Beispiel mal das ausprobiert, was Rettungskräfte in so im Sanitätswagen, was die so erleben in der 24-Stunden-Schicht. Und da sehen Sie schon auch diesen Abfall über den Tag eigentlich, aber da kommt es immer wieder zu so kleinen Buckeln, nämlich dann, wenn die belastende Einsätze hatten. Was man weiß, bei Menschen, die eine Depression entwickeln, bleiben diese Cortisolwerte zu hoch. Bei Menschen, die sogenannte psychosomatische Beschwerden entwickeln, ist das Problem, dass dieser Cortisolwert ansteigt, eine Zeit lang oben bleibt, aber dann erstaunlicherweise in den Keller fällt. Und zwar unter den Ausgangswert. Das heißt, die haben zu niedrige Cortisolspiegel. Und damit Sie mal eine Konsequenz vielleicht kennenlernen aus so niedrigen Cortisolspiegeln. Die Arachidonsäure, die dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel so krampfartige Schmerzen entstehen, diese Arachidonsäure wird vom Cortisol in ihrer Produktion gehemmt. Wenn jetzt die Cortisolspiegel zu niedrig sind, fällt ja die Hemmung weg. Das heißt, es wird mehr Arachidonsäure produziert und dementsprechend kommt es zu einer stärkeren krampfartigen Verspannung von Muskulatur und deswegen können zum Beispiel mehr Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen oder Unterleibschmerzen auftreten. Also man kann sich merken, unter chronischem Stress, wenn einfach nicht mehr diese Erholungsphasen eintreten, kommt es entweder zu dauerhaft erhöhten Werten, und das ist dann bei der Depression der Fall, oder die Werte sinken viel zu stark ab, und das ist bei vielen psychosomatischen Beschwerden, auch beim chronischen Erschöpfungssyndrom.
Im Alltag kommt mir oft vor, dass wir unbewusstem Stress ausgesetzt sind. Also dass wir zum Beispiel körperliche Symptome haben oder eine Überforderung spüren, aber die Stresssituation wie nicht greifbar ist. Die Frage wäre, gibt es unbewussten Stress und gibt es einen Unterschied zu dem Stress, den ich erklären kann anhand von einer Situation oder einem Trauma?
Also das, was Sie jetzt als unbewussten Stress bezeichnen, können Sie, glaube ich, schon bewusst machen. Wenn Sie nämlich einfach mal zusammenzählen, was Sie den ganzen Tag alles tun. Und wie oft Sie auf die Uhr schauen, wie oft Sie sich von irgendwelchen Einflussfaktoren von außen beeinflussen lassen, ohne dass Sie das eigentlich so ganz wollen. Herr Köbe und ich haben vorher ein bisschen noch miteinander geredet, und dann habe ich gesagt, also der größte Gewinn, den ich für mich sehe, seitdem auch mein zweites Kind jetzt endlich aus der Schule draußen ist, dass ich morgens nicht mehr um 6:30 aufstehen muss. Glauben Sie mir, früher hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt ein Stress sein könnte. Aber seitdem ich wieder in dem für mich besseren Rhythmus, nämlich später morgens aufstehen und dafür nachts lang aufbleiben, also diese gewisse Verschiebung um vielleicht 1,5 Stunden, seitdem das geht, geht es mir auch wieder viel besser. Das heißt, das ist ein unbewusster Stress gewesen. 28 Jahre lang jeden Morgen um 6:30 in der Schulzeit aufstehen zu müssen. Von daher, ich glaube nur, dass es unbewussten Stress gibt, den man gar nicht aufklären könnte, sondern man muss vielleicht sehr genau hinschauen.
Es gibt ja auch diesen Ausdruck vom Wahnsinn der Normalität. Also eben, man betrachtet vieles als normal, was aber eigentlich ein Wahnsinn ist. Oder eben auch heute, viele Anforderungen werden als völlig normal betrachtet. Das ist so, aber die Anforderungen sind unwahrscheinlich hoch. Eben, sie sind eigentlich gar nicht normal, sondern sie sind auch ein Wahnsinn. Bitte.
Nein, bitte. Was wird bei der Einnahme von Psychopharmaka manipuliert? Die Hypophyse oder die Chemie im Kopf, dass man dann eine Zeit lang ruhiger ist oder das bewältigen kann? Aber das ist ja auch so, dass man es dann immer wieder nehmen muss.
Also die Wirkung von Psychopharmaka ist sehr vielfältig, und Sie haben jetzt richtige Aspekte angesprochen. Letztendlich wird der Stoffwechsel im Kopf verändert. Und das ist auch ganz gut, weil es geht ja häufig darum, wie gut in bestimmten Gehirnarealen die eine Nervenendigung mit dem Anfang von dem anderen Nerven kommunizieren können. Zwischen diesen Nerven, also im Elektronenrastermikroskop sieht man das dann auch, ist ja so ein ganz kleiner Spalt, und da rennen diese Botenstoffe hin und her. Und durch Psychopharmaka werden faktisch diese Botenstoffe beeinflusst. Es gibt Psychopharmaka, die dazu führen, wenn sie die sogar nur relativ kurze Zeit einnehmen, dass sie davon abhängig werden. Es gibt andere Psychopharmaka, die kann man problemlos absetzen, also gerade bei vielen Antidepressiva, ohne dass so ein Gefühl von Entzug entsteht. Also das heißt, es gibt 5 Großgruppen von Psychopharmaka. Kritisch sind die ganzen Tranquilizer und die Schlafmittel, weil man sich da sehr schnell dran gewöhnt. Und bei den anderen Medikamenten, denke ich, wird der erfahrene Psychiater, der die verschreibt, schon Medikamente auswählen, die tatsächlich eine Zeit lang eine Entlastung bringen können. Und wenn der Patient oder die Patientin, die das Medikament bekommen, gleichzeitig noch anfangen bestimmte Einstellungen, bestimmte Verhaltensweisen zu verändern, dann ist diese Kombination von Psychopharmakon oder Psychopharmaka, je nachdem, plus Psychotherapie unter Umständen eine sehr gute Lösung, um eine psychische Störung in den Griff bekommen zu können.
Ich glaube, diese Kombination ist wichtig. Oft bleibt es also bei der nur pharmakologischen Behandlung. Arnold Retzer hat in seinem Buch ein ganz spannendes Kapitel, er nennt es Hirndoping. Und im Spiegel war ja vor kurzem auch eine Titelgeschichte. Also problematisch ist offenbar dieser Anspruch der biologischen Psychiatrie, dass man psychische Probleme nur mehr biologisch erklärt. Eben, dass man alles mit diesem Synapsenspalt erklärt, wo man bestimmte Botenstoffe hineingeben muss. Also da wird auch gesagt, dass da oft sehr starke Interessen der Pharmaindustrie da sind, dass man solche Krankheitsbilder erfindet und eben sagt, es ist nur und ausschließlich eine Stoffwechselstörung im Gehirn, weil dann kann man natürlich auch die entsprechenden Medikamente verkaufen. Also dieser Absolutheitsanspruch wird sehr kritisch gesehen und das stimmt ja auch mit Ihren Ausführungen überein. Eben noch einmal, wenn Sie sagen, ganz viel hängt davon ab, ob wir etwas als Stress empfinden oder nicht mit unseren Bewertungen, also nicht in erster Linie mit der Biologie.
Ich darf Ihnen aber vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch ein Beispiel geben, wo ich selber sehr erstaunt darüber war. Wir schauen im Moment etwas mehr darauf, was passiert denn eben genau mit diesen Kindern, die unter so schlechten Bedingungen eigentlich aufwachsen. Niemand weiß bis jetzt, zu welcher Zeit in der Entwicklung von dem Kind eine Belastung auftreten muss, dass sie mehr oder weniger schädlich ist. Das kann noch niemand sagen. Jetzt habe ich aber eine spannende Studie gesehen, in der Kinder ab einem Monat bis in die Adoleszenz, also bis sie 17, 18 waren, bildgebend untersucht worden sind. Und man hat sich angeschaut, wie entwickeln sich denn die Mandelkerne? Die sogenannte Amygdala sitzt da hinten und ist das Kernzentrum vieler Emotionen, insbesondere auch der Angst. Was sich gezeigt hat, und wie gesagt, also vor einem Vierteljahr habe ich das auch noch nicht gewusst, die Amygdala ist im Alter von 9 bis 10 Jahren bei Kindern fast schon auf dem maximalen Erwachsenenplateau. Das heißt, die Verarbeitung von Angst oder von schlechten Emotionen kann bei Kindern in dieser sehr raschen Entwicklungsphase zwischen 0 und 9 bis 10 Jahren, je nachdem, wann das jetzt aufeinander trifft, das individuelle Wachstum dieser Mandelkerne und diese vielleicht länger anhaltende Belastung ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also bei vielen, ich würde einfach dafür plädieren, auch überlegen Sie mal bei Kindern, die ja auch mit Psychopharmaka zum Teil schon behandelt werden.
Ritalin ist da ganz häufig, ja.
Sich sehr, sehr genau zu überlegen, was man da eigentlich veranstaltet. Und das Gleiche gilt für uns Erwachsene auch. Dadurch, dass noch so viele Dinge so unklar sind, immer diese, das ist das 100%ige Mittel gegen Stress und so muss man es machen, probieren, vorsichtig sein und in sich selber reinhören. Was tut mir gut, egal was die anderen dazu sagen.
Ja, vielen Dank für diese Ermutigung, eben auch wie vorhin, einfach eher auch zu sich, zur eigenen Konstitution, auch zur eigenen Schwäche, zur eigenen Belastbarkeit zu stehen, als eine hohe Norm anzunehmen, der man meint, unbedingt genügen zu müssen. Ich habe es unheimlich spannend gefunden. Vielen Dank, liebe Frau Ehlert.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.
Ich bedanke mich zum Schluss dieses Abends ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützt haben. Marius Kekkeis war für den Ton verantwortlich. Christine Branner und Dietmar Brunner haben an der Kamera gearbeitet. Jürgen Gorbach als Regisseur. Das Video, das Sie hier gesehen haben, das finden Sie auch auf unserer Homepage, sowie auch fast alle Videos der vorhergehenden Veranstaltungen. Ist wirklich ganz eine tolle Möglichkeit, wenn man in Ruhe noch einmal ein bestimmtes Thema anschauen oder sich vertiefen möchte, dass man das einfach auf der Homepage akvorarlberg.at unter Wissen fürs Leben noch einmal anklicken kann. Ich bedanke mich bei Gabi Pietsch für die Kartenreservierungen. Der nächste und schon letzte Vortrag in diesem Zyklus, der findet am Montag, am 4. Februar statt. Da geht es um die Zeit, um den Umgang mit unserer Zeit. Ticken wir noch richtig, haben wir als Titel gewählt und als Untertitel. Es muss doch mehr als Hetze, Eile und Stress geben. Also eben Umgang mit der Zeit, nicht unbedingt Zeitmanagement, das wäre zu kurz gegriffen, sondern auch ein grundsätzlicher Vortrag. Umgang mit der Zeit, wie hat sich das geändert und wie kann man das vielleicht auch vorsichtig etwas ändern oder verbessern. Sie finden, wenn Sie hinausgehen, auch noch Zettel mit der Vorschau für die Termine des nächsten Zyklus, der dann erst nach Ostern beginnt, im April und im Mai. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie am heutigen Abend zu uns gekommen sind, dass Sie sich einmal grundsätzlich informiert haben über das, was die Stressreaktion ist, was sie in unserem Körper auslöst und wie man sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle beeinflussen kann. In dem Sinn wünsche ich Ihnen möglichst wenig Belastungen oder wenn Sie Belastungen ausgesetzt sind, dass auch wieder Zeiten kommen, wo es ruhiger wird und der Cortisolspiegel abgebaut wird. Vielen Dank.